Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Viertagstreffpunkt auf DRS1. Es ist Ufert, ein freier Tag. Und vielleicht haben Sie ja bei diesem Prachtstag Zeit, um irgendwo in die Höhe zu gehen und von oben runter zu schauen. Genau das machen wir auch in dieser Sendung. Alles ist mit Blick von oben runter. Sei es jetzt auf unser Land mit der Kamera aus dem 18. Stock vom Hochhaus oder von einem Gipfel runter ins Tal. Zuerst machen wir uns aber auf den Weg dort rauf und fragen, was ist denn dran an dem Ufertstag? Willkommen im Treffpunkt. Am Mikrofon ist Ladina Spiels.
Joanna, 12 Minuten nach der 9. Am Ufer zu Donnerstag, das ist der Viertag zwischen Ostern und Pfingsten. Ja, wir haben ja schon bald wieder frei, dann eben über die Pfingsttage, nächstes oder übernächstes Wochenende. Und wir haben uns gefragt, wissen eigentlich die Leute genau, was Ufert ist? Ich habe ein bisschen rumgehört in meinem Bekanntenkreis und es war noch schwierig, um rauszuspüren, ob die Leute jetzt genau wissen, was das für ein Viertig ist. Und darum haben wir gedacht, ja nun, für das brauchen wir einen Spezialist im Studio heute Morgen zu unserem Thema von oben runter schauen. Gehen wir jetzt zuerst einmal unten rauf, eben Ufert fahren unten rauf. Der Dieter Matti ist zu Gast. Der Dieter Matti ist pensionierter Pfarrer. Er war in Bergün Pfarrer gewesen. Das ist seine letzte Stelle, die er hatte. Und ist jetzt oben runtergekommen, nicht unten rauf, von Bergün zu uns ins Studio. Guten Morgen, Herr Matti, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Matti, Ufert. Wenn Sie jetzt jemandem in ein paar wenigen Sätzen müssen erklären, der keine Ahnung hat von all diesen Geschichten rund um Jesus, was ist Ufert? Wie würden Sie dem das erklären?
Also die Ufert ist natürlich eine Geschichte, die ganz stark mit der Antike zu tun hat. Ein unmittelbarer Zugang für uns selber scheint mir sehr schwierig zu sein, also auch für mich zum Beispiel. In der Antike, wie heute übrigens auch, ist es für alle Mächtigen immer eine grosse Bedrohung, dass sie mal die Macht verlieren, vor allem durch Sterben. Mhm. Und so hat sich dann in der antiken Bildsprache der Mythos entwickelt, dass ein Kaiser, wenn er gestorben ist, hat man gesagt, er ist in den Himmel aufgefahren. Das heisst, ja, ja, äußerlich ist er tot, aber natürlich, man nicht meinen, er sei weg. Seine Macht ist unaufhebbar, immer noch da oben. Und dann sind Christen eben die ersten im alten Römischen Reich, haben sie sich ausbreitet und sie haben ja nicht können mit nichts anfangen. Sie sind immer wieder angegriffen worden. Ja, ja, Jesus, da, der ist ja gestorben. Mhm. Was soll denn das? Und dann haben sie gesagt, nein, nein, das ist genau wie bei euch, oder? Er ist eigentlich, wie beim Kaiser, er ist schon nicht mehr sichtbar da, aber er ist quasi in den Himmel aufgehoben worden. Das heisst, seine Macht oder seine Wahrheit, würden wir heute sagen, die ist unaufhebbar, auch wenn er gestorben ist.
Also das heisst, oben, oben sein hat auch immer etwas mit einem Machtanspruch zu tun. Oben ist mächtig und unten ist nicht mächtig.
Ja. Ich will das nicht so sagen, sondern einfach, es hört nicht auf. Es ist etwas Umfassendes, das nicht einfach mit einer irdische Begrenzung zu tun hat. Und das ist natürlich wichtig für die frühen Christen, dass sie können sagen, der, von dem wir euch erzählen, der bringt eure Wahrheit, die nicht aufhört, weil er jetzt nicht mehr konkret sichtbar wirksam ist.
Sie sprechen die frühen Christen an. Ja. Was bedeutet es denn innen, die Ufert?
Ja, wie ich schon kurz angedeutet habe, unmittelbar ist das, glaube ich, wirklich das Fest, wo man oder wo ich als heutiger Mensch nicht Zugang haben könnte, so wie es uns überliefert worden ist. Also es gehört zu diesen Themen für mich jedenfalls, das kann man anders anschauen, wo einfach ein unmittelbarer Zugang schwierig ist, wo man immer muss übersetzen irgendwie. Mhm. Das ist die Schwierigkeit von gewissen Themen halt so oder so in der Bibel, dass wir ganz eine andere Sprache haben, uns zu denken, uns auszudrücken, zu denken und so weiter.
Das haben Sie aber müssen als Pfarrer vorher, oder?
Ja, im Pfarramt. Ich habe natürlich das erklärt, eben, zum Beispiel so. Aber dann hat man natürlich versucht, dann, wie finde ich jetzt einen unmittelbaren Zugang? Und das ist dann vielleicht mehr durch Symbol von Himmel, von zum Beispiel das Wort Licht. Mhm. Finde ich sehr schön in der Mundart. Ist Licht, heisst sowohl Licht wie auch leicht werden. Ja. Und ich, im Englischen übrigens auch Light, oder? Ist das gleiche Wort für Licht und Licht, wie wir sagen. Und das tut mich, das ist eine Ursehnsucht vom Mensch. Es ist ja vieles auch schwer im Leben, oder? Manchmal müde oder was auch immer. Und man hat den Wunsch, wieder mal Licht zu werden. Und Licht werden heisst auch ins Licht kommen. Ich muss es jetzt Hochdeutsch sagen, um die beiden Nuancen. Mhm.
Und eben auch da wieder aufstreben, das scheint schon etwas Urmenschliches zu sein.
Ich glaube, das ist ein Urwunsch. Ich habe mich auf dem Weg daher gefragt, warum ich eigentlich von Zürich, wo ich ja in der Nähe am Zürichsee aufgewachsen bin, ins Bündnerland bin. Ich weiss es jetzt auch nicht so schnell. Aber ich stelle mir schon vor, dass es auch etwas mit dem Urwunsch zu tun hat. Natürlich hat die Natur und alles zusammen die Sehnsucht nach dem Himmel, also als Schiffern, den Himmel jetzt genannt, wie wir es alle kennen, ist, glaube ich, schon die Sehnsucht nach eben Licht und Leichtwerden damit der Weg auf der Erde wieder man kann besser gehen. Das ist übrigens toll, im Lateinischen ist das Wort Altus, das wir am Hoch übersetzen, heisst gleichzeitig tief. Mhm. Also aufsteigen heisst auch, den Weg unten wieder besser finden. In den Kunstwerken zum Beispiel, wo wir haben in Graubünden, der Waldensburger Meister, ein ganz fantastischer Meister aus dem 14. Jahrhundert, der zeigt den Christus in dieser oder jener Szene immer sehr menschlich. Er führt uns ja quasi in die Dimension, in Anführungszeichen, vom Himmel rein. Aber dann ist er ganz fest mit den Füßen, riesige Füße verkrallt auf dieser Erde. Also wirklich, ich möchte euch in den Himmel führen, euch Sehnsucht wahrnehmen, dass er besser auf dieser Erde, wo ja auch schliesslich ein Gottesgeschenk ist, also ich meine, ein Geschöpf, etwas Geschöpfliches, dass also, wir da uns könnt besser verankern.
So quasi mit den Füßen auf der Erde, ja, und dem Kopf im Himmel. Dieter Matti, wir kommen noch weiter miteinander ins Gespräch im Laufe dem Treffpunkt. Jetzt gehen wir aber mal raus, unseren Hörerinnen und Hörer, die entweder schon unterwegs sind oder vielleicht gerade beim Zmörgeln sind, dass sie oben sind, dass dann von oben runterschauen und Übersicht haben. Das hat so etwas Mächtiges an sich. Was bedeutet es Ihnen ganz praktisch? Wenn Sie jetzt auf einem Hügel oben stehen und Sie im übertreiten Sinn den Überblick haben, den Überblick können behalten, was heisst es für Sie, oben zu sein, oben runter schauen? Einerseits ganz praktisch, andererseits auch im übertreiten Sinn. Rufen Sie uns an auf 0848 440 222 in unseren Auffahrtstreffpunkt und erzählen Sie uns, was das für Sie bedeutet, können oben zu sein, oben runter zu schauen und die Übersicht haben. 0848 440 222.
Vergeht. Offen für Worte, offen für Schweigen, offen für Mut, der besteht. Offen zu lernen und zu vergessen, offen für Schlösser aus Luft, offen für Liebe, offen für Freiheit, offen für Ritter und Schuft. Offen für Starke, offen für Schwache, offen zu fühlen, was zählt. Offen für all, die sich verschließen. Offen für das, was beseelt. Offen für Wandel, offen für Wunder. Offen für Schritte ins Nichts. Offen für Pläne, offen für Tränen eines enttäuschten Gesichts. Offen für Leichtsinn, offen für Umsicht, offen für Trauer und Glück, offen für Taumeln, Verlangen und Fieber, offen für nie mehr zurück, offen für Fremde, offen für Freunde, offen für euch und für mich, offen für Zweifel und für die Gewissheit, offen. Endlich auch offen für dich. Endlich offen für dich.
He drinks, he smokes, he cuss, he swears, he tells bad jokes, and he rules, and he rides, he lives life fast, and he loves to fight. He's a bruiser, a loser, he calls me up when he's had too much. He's a schemer, a dreamer, but I tell him to change his ways. He just turns to me and says, flirts too much and he loves blonde chicks. And he struts and he strolls. And he looks so cool and he knows he's a beauty, a cutie. His body rocks and the girls they flock. He's afflicted, addicted. Well, I tell him to change his ways, but he just turns to me and says,
Shania Twain auf DRS 1 und alle, die im Süden unterwegs sind.
Die brauchen ein bisschen Geduld. Verkehrsinfo DRS von 9.28 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Süden. Aktuell 7 Kilometer Stau, eine Wartezeit von über einer Stunde. Die Autobahneinfahrt Göschenen bleibt gesperrt. Als Alternativroute wird die A13 via Chur San Bernardino empfohlen. Dann weiter in Richtung Italien zwischen Rivera und dem Dosso di Taverne-Tunnel. Verkehrsbehinderung durch verlorene Ladung auf der Fahrbahn. Und vor der Ausreise nach Italien, Stau vor dem Grenzübergang Chiasso-Proceda. Wir sind im Treffpunkt ganz weit oben und schauen runter. Von oben runter an der Ufer, und wir wollten von Ihnen wissen, was ist das für ein Gefühl, was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie von oben runter schauen? Am Telefon habe ich jetzt zuerst Elisabeth Weber aus Hombrechtig im Kanton Zürich. Guten Morgen, Frau Weber.
Guten Morgen.
Frau Weber, wenn Sie da oben stehen und runter schauen, gibt das Ihnen ein gutes Gefühl?
Ja, sehr.
Was ist sehr. Es? Was macht es aus bei Ihnen?
Also bei mir macht es aus, dass, weil wir ja aufgehört haben, dass das für mich wirklich die Wahrheit ist, dass Jesus im Himmel aufgefahren ist. Und wenn ich oben runter schaue, gibt mir das ja einfach ein Gefühl von einem tiefen Frieden und Wissen, dass dann oben auch runter schaut auf mich. Das ist das Größte, was es eigentlich gibt.
Also Sie können quasi so weit rauf, wie Sie wollen, es ist immer jemand über Ihnen.
Ja, ich kann nicht weiter rauf, kann nicht tiefer runtersteigen. Ich fliege eigentlich immer in Gottes Hand. Ja,
Frau Weber, und heute gehen Sie dann auch irgendwo in die Höhe, um das ein bisschen zu erleben?
Nein, heute gehe ich zu meiner Mutter ins Altersheim und will dort einfach ein bisschen Freude hineinbringen.
Dann wünschen wir Ihnen einen ganz gefreuten Tag Ihnen und Ihrer Mutter. Danke vielmals fürs Telefon. Frau Weber, schönen Tag noch.
Wünsche ich Ihnen auch.
Danke, auf Wiederhören. Dann haben wir von der Ruth Ollon aus Champéry noch ein Mail bekommen. Als begeisterte Wanderin geniesse sie seit Berggipfel den Rundblick immer mit einer ganz tiefen inneren Zufriedenheit, die sie mit Wort nicht können beschreiben. Der Blick in die Tiefe, sei es jetzt ein Tal oder in eine Seenlandschaft oder auch der 360-Grad-Rundblick auf die Berge von der halben Schweiz, sei für sie dann das Grösste und sie sei einfach glücklich, an einem Ort so mitten in den Bergen können zu wohnen. Sie wünscht uns per Mail allen einen wunderschönen Auffahrtstag. Und das hat hoffentlich auch die Rosa Eichholzer aus Oberlunkenhofen. Oder wie heisst das, Frau?
Oberlunkenhofen.
Frau Eichholzer, ja. Sie wohnen, glaube ich, an einem privilegierten Ort. Sie können immer ein bisschen oben runterschauen.
Jawohl, ich wohne in Oberlunkenhofen am Hang und ich sehe hier über einen grossen Teil vom Rüstal und habe eine herrliche Weitsicht. Und vor mir zu sind jetzt gerade etwa 20 Rindli gekommen, die vor meinem Garten zu hin und her weiden. Und im Hintergrund sehe ich die ganze Alpenkette. Also heute ist es ja traumhaft zum Schauen. Also ich sehe gleichzeitig in die Teufel runter und in die Höhe. Und ich komme mir so vor, also ich bin verwurzelt da und es zieht mich doch auch in die Höhe. Und es gibt mir eigentlich ein Gefühl von, ja, da gehöre ich einfach hin.
Ist es ein bisschen auch, ich sage jetzt, ein religiöses Gefühl, Frau Eichholzer?
Ja, das ist es auch. Und heute habe ich auch ganz intensiv daran gedacht, ja, wie Jesus weg ist von uns. Und ich fühle auch das, dass jemand über mir ist, wo noch höher ist als die Bergkette, die ich hier vor mir zu habe.
Ganz ähnlich, wie es uns Elisabeth Weber aus Hombrechtigen schon erzählt hat.
Ja, genau, ja.
Frau Eichholzer, jetzt würde ich vorschlagen, nehmen Sie eine Tasse Kaffee, sitzen Sie ans Fenster und geniessen Sie die wunderbare Aussicht gegen oben und gegen oben und schauen Sie, dass die Rindli vor und nicht im Garten bleiben.
Nein, kommen nicht hier.
Alles Gute, danke vielmals und einen schönen Uferzdunstig.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Das war Rosa Eichholzer aus Oberlunkenhofen, also zwei Hörerinnen, die sehr geniessen und die sich irgendwo auch in ihrem Leben bewusst sind, dass obendran noch etwas mehr ist. Wir gehen noch etwas weiter rauf als nur anhand des Oberlunkenhofen oder irgendwo auf einen Berg. Wir steigen in ein Flugzeug und schauen oben runter. Oben runter auf die Schweiz und was es da für schöne Bilder gibt dazu. In unserem Treffpunkt in ein paar Minuten.
coming back will save your tears. You got years and years. The pains of 17s. Unreal, they're only dreams. Save your crying for the day. It's just begun. Miss Teenage Dream, such a tragic scene. He knocked your crown and ran away. First wound of pride, and how you
Das ist der Auffahrtsdunstig auf deres 1, 24 Minuten vor den Zähnen. All die, die schon mal geflogen sind, und das sind die meisten, die kennen das faszinierende Gefühl, von oben runter auf die Erde zu schauen und einfach zu staunen. Die Landschaft, Häuser, Berge, See, das Meer, es sieht einfach alles so toll aus von oben. Das Bild aus der Luft ist etwas sehr Schönes und auch sehr Spannendes. Die Bibliothek an der ETH Zürich hat in seinem Bildarchiv ganz einen Haufen von so Luftaufnahmen von der Schweiz, aber auch von anderen Orten der Welt. Und wie man sich das Bildarchiv muss vorstellen und die Arbeit dort mit Luftbildern, das hören wir jetzt von der Daniela Huwiler.
An der ETH Zürich ist alles ein bisschen verwinkelt und versteckt. Und die wichtigen Leute, die laufen mit einem Haufen Schlüssel umeinander. So auch die Leiterin vom Bildarchiv, Nicole Graf. Ihr Büro liegt irgendwo an einem Gang von der Bibliothek. Und zum Bildarchiv geht es über weitere Gänge, Stegen und einen Haufen Türen mit Schlössern. 222'000 Luftbilder gibt es. Die ETH Zürich ist nach der Bildsammlung von Swisstopo zu Bern das zweitgrösste Luftbildarchiv. Darunter auch die wertvollen Bilder vom Swissair-Gründer Walter Mittelholzer. Und viele von diesen Bildern, die 2009 übernommen worden sind, werden noch immer archiviert und digitalisiert, erklärt die Leiterin Nicole Graf anhand eines Diabild.
Das sind beschriftet, also was sehen wir? Was ist das Aufnahmedatum? Und das ist dann so ein bisschen verschlüsselt. Das ist eine Vertikalaufnahme. Also senkrecht, sie ist von hoch und sie ist im Sommer.
Von der Stadt Zug jetzt da.
Genau. Mhm. Und den Tag sehen sie noch, wer es gemacht hat. Also die Swissair Foto- und Vermessungs-AG. Und da ist eben so ein bisschen schwierig für alle Archive, die Scotch.
Das ist jetzt hier angeklebt mit Klebeband.
Genau, und das muss jetzt, müssen wir jetzt hier entfernen. Und meistens ist das Scotch auf dem Karton und nicht auf dem Dia. Wenn er auf dem Dia ist, müssen wir ihn entfernen. Da gibt es gewisse Radiergummi oder Spezialtricks, um es wegzunehmen. Nachher werden die unverpackt in säurefreie Papier und am Schluss kommen sie in so Kartonschachteln.
Um diese Bilder also zu archivieren, muss man das Klebeband vorsichtig wegnehmen und die Bilder dann in einem speziellen Papier lagern.
Und wenn es dann mal verpackt ist, muss es natürlich auch in eine stabile Umgebung archiviert werden, also in ein Magazin, das am besten nur 18 Grad Temperatur hat, wo am besten stabile Temperatur hat, also nicht im Sommer mal 23 und im Winter mal 15, das ist auch nicht gut, und wo eine Luftfeuchtigkeit von 50% hat, idealerweise.
Das Archiv von der ETH ist weit unter der Erde. Das Endlager der Luftbilder sind mehrere Gestelle im Dunkeln, wo sie dann immer bleiben sollen. Hier oben aber ist jedes Bild im Computer gespeichert und man kann es auch über jeden Computer von auswärts anschauen. Von jeder Stadt, jedem Dorf in der Schweiz gibt es Luftbilder, senkrechte oder Schrägaufnahmen. Mit dem Zoom kann man jedes Detail ganz neu anschauen. Etwas, das sehr interessant ist. Und weil ja immer wieder mal Flugzeuge über die Schweiz fliegen, gibt es sicher auch sehr viele Bilder. Das stimmt aber nicht, sagt Nicole Graf vom Bildarchiv an der ETH.
Es gibt nicht so viele Luftbilder, die gemacht werden. Also jetzt quasi die grossen Bestände sind jetzt eigentlich bei uns mit den Komet-Luftbildern. Die haben so ab den 50er Jahren bis 1999 sind die regelmässig über die Schweiz geflogen. Und jetzt der zweite grosse Bestand in der Schweiz, der wirklich so systematisch und lang angelegt ist, das ist jetzt der mit der Luftbild Schweiz, also von der Swissair. Eben, die sind ab 1918 ist der Walter Mittelholzer geflogen, bis ins Jahr 2011 sind sie nachfliegende. Und es gibt schon, in den letzten Jahren haben sie viel ein bisschen probiert. Es sind einfacher mit der Kamera, es ist einfacher mit der Flugzeug, können mehr Leute fliegen, da haben sie viel ein bisschen probiert, aber wirklich so einen systematischen, lang angelegten Bestand hat sonst eigentlich ausser noch Swiss Topo, also das Bundesamt für Topografie in Bern, eigentlich niemand über so eine lange Frist.
Also das heisst, für sie ist es nicht so attraktiv, wenn jetzt jemand so private Flüge machen tut und ein bisschen fotografieren tut, das interessiert euch gar nicht?
Nein, im Moment eigentlich nicht, nein. Also wir übernehmen dann schon so ein bisschen systematisch aufgebaute Archive, sind uns eigentlich, interessieren uns mehr. Also ein bisschen über eine längere Zeit, weil interessant wird es dann jetzt zum Beispiel, also unsere primären Kunden sind ja schon auch die Wissenschaftler, auf das sind wir ein bisschen ausgerichtet und die tun halt dann so Langzeit, Zeitreihenvergleich und Langzeitvergleich, wenn die natürlich haben. Und da haben wir jetzt quasi über 100 Jahre haben wir Bilder über die Schweiz.
Was ist denn so faszinierend an diesen Luftbildern?
Ja, also ich habe mir so überlegt, dass ich denke, es ist sicher so ein alter Menschheitstraum, oder? Erstens mal das Fliegen und die Welt von oben gesehen, denke ich. Das hat sicher ganz viele Leute. Der Spelterini hat das schon Ende letzten Jahrhundert mit seinem Luftballon inspiriert und hat mal mit Luftballon angefangen und hat die Welt von oben gesehen und dann hat er mal gemerkt, ich könnte auch noch Fotos machen. So hat er das dann angefangen. Ja, einfach so. Es ist auch, wie man selber fliegt. Manchmal kann man sich aber nicht satt sehen, oben runter.
Sie haben vorhin auch noch so gesagt, also Lothar-Schäden oder Flusskorrekturen, das ist interessant. Wo gibt es noch so Bereiche, wo so Luftbilder irgendwie können, Aufschluss geben oder faszinierend sind?
Ich meine, ganz aktuell mit der ganzen Zersiedelung von der Schweiz, wo man sieht, wie gebaut wird und wie sich das alles ausbreitet. Und wenn man dann nachher mal schaut, wie hat es denn 1918 ausgesehen, Romanshorn. Wir können ja auch Landkarten anschauen. Die sind ja auch im 5-Jahres-Rhythmus werden die neu erstellt aufgrund von Swiss Topo Luftbildern. Aber wenn man dann auch wirklich das Luftbild sieht, ist es eben schon noch anschaulicher.
Das ist Leiterin vom Luftbildarchiv, Nicole Graf. Knapp 100-jährige Bilder sind also zu sehen. Die zeigen, wie sich unsere Welt, unsere Schweiz, der Raum verändert hat, wie der Mensch gewirkt hat. Aber natürlich auch, wie sich die Natur entfaltet hat. Gerade zum Beispiel sieht man deutlich, wo der Lothar besonders gewütet hat. Oder auch ein Beispiel, wie der Flusslauf von der Tour von den Leuten verändert worden ist. Gehen Sie bei uns ins Internet, drs1.ch, da können Sie so Luftbilder anschauen unter dem heutigen Treffpunkt, einfach dort beim Stichwort Treffpunkt auf der Startseite drauf. drs1.ch.
Das ist schon guten Morgen.
Das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man irgendwo da oben steht und kann runterschauen kann. Das haben uns einerseits zwei DRS1-Hörerinnen bestätigt. Wir haben es gerade auch gehört, wie faszinierend das es ist, wenn man von oben runter kann schauen kann in einem Flugzeug, dann noch Fotos machen, in ein Archiv stellen und sehen, wie sich die Landschaft, wie sich die Welt unter uns auch verändert. Zu Gast bei uns im Studio in diesem Treffpunkt ist der Dieter Matti. Der Dieter Matti war jahrelang Pfarrer zu Bergün, der reformierten Kirche. Jetzt ist er pensioniert und jetzt nimmt er sich noch für etwas anderes Zeit. Und zwar für Kunstwanderungen. Er wandert mit Interessierten, mit Kunstbegeisterten. Man kann fast sagen, von Kirche zu Kirche. Und Dieter Matti, Kirchen, die stehen ja auch viel auf einem Hügel. Die sind auch oben erhöht. Ein Kirche auf einem Hügel, hat das auch mit einer Art einer Machtdemonstration etwas zu tun?
Also Tatsache ist wirklich, dass gerade in Graubünden Kirche meistens am exponiertesten Punkt, wo möglich ist, steht. Das Wort Macht, das ich auch im ersten Gesprächsteil erwähnt habe, würde ich da nicht in dem Sinn verwenden, sondern es ist ein Himmelszeiger. Also der Turm, der Kirchenturm an sich, ist in der alten Zeit ja das höchste Gebäude gewesen. Und das hat die Leute von weit her schon auf ihren Weg, wo natürlich viel langsamer gewesen sind als heute, von aussen her will ich daran erinnern, schau, es gibt dann noch etwas anderes, etwas, das nach oben zeigt. Und darum sind eben auch in Graubünden, kann man sagen, dass nur schon Position von einer Kirche meistens an einem exponierten Punkt will sein, dass die Leute, die unterwegs sind, von Weitem immer wieder sehen, das gibt es dann auch.
Also wie ein Wegweiser.
Genau.
Ein symbolischer Wegweiser.
Dabei wäre ja eigentlich interessant, wie das heute wäre. Ich hätte schon viel mal darüber nachdenken wollen oder auch irgendeine Gesprächsrunde machen mit Menschen. Wie müssen wir jetzt heute eine Kirche bauen? Also nicht in den Bergen, mag das ja noch gehen, einstweilen, nicht ganz mehr wie früher, wird auch viel zu viel bauen, das wissen Sie ja. Aber im Unterland mit all diesen hohen Häusern ist ja ein Kirchenturm, wenn er nicht gerade in der Altstadt steht, kaum mehr sichtbar. Mhm. Wie würde ich heute das Bedürfnis nach oben ausdrücken?
Also haben Sie eine Idee?
Ja, ich meine, es müsste den Charakter haben, vom umgekehrt, also ich habe es, glaube ich, vorher angetönt mit dem Wort vom lateinischen Altus, wo heisst hoch ist gleich tief. Also es müsste etwas sein, wo eigentlich eine Konzentration nach innen, eine Verinnerlichung, ein Stillwerden ermöglicht. Also Stichwort vielleicht Oasen oder Höhle oder ich weiss jetzt konkret nicht, wie ich das würde architektonisch umsetzen. Mm-hmm. Aber man müsste eigentlich zuerst nicht fragen, wie ich will den Kirche bauen, so oder so, wie sie gebaut wurde, sondern was ist für mich heute Gott in dieser aufgewühlten Welt, wo der Mensch riesige Türme ringsum baut, ist es der, der nur oben ist? Es kommt da noch sehr ein schönes Wort mir vom schlesischen Barockdichter Angelus Silesius in Sinn. Jetzt muss ich schauen, ob ich das gerade spontan kann sagen, heisst, halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir, suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für und für. Also das sind ganze Haufen, wie Sie sehen, so Dimensionen, wie man das Thema kann hergehen.
Also eben, wenn das Gebäude nicht gegen oben geht, wichtig ist, dass der Mensch innerlich gleich gegen oben strebt, wenn ich es jetzt richtig
ja,
verstehe.
Ja, aber es gibt ja dann auch das schöne Bergpredigtwort, wenn du beten willst, geh in dein Kämmerli und mach Türen zu, mach kein grosses Wort. Und das ist ja dann auch bei einer Kirche. Man geht dann durch die Türen rein. Also es steht oben und will einem abholen, dass man vielleicht einen Innehalt macht und dann geht man durch die Türen rein und dann geht man sozusagen in einen geschlossenen Innenraum, sozusagen im übertragenen Sinn auch im Innenraum von der eigenen Seele, wenn man das vereinfacht so kann sagen.
Eine Zwiesprache ist zwischen einem und Gott und nicht vor der ganzen Welt muss referieren.
Ja, ja.
Wie ist das jetzt mit den Leuten, die mit Ihnen auf die Kunstwanderungen kommen? Suchen die in erster Linie Kunst oder eher das Meditative, was Sie jetzt gerade auch beschrieben haben?
Das ist natürlich ganz verschieden. Also sicher sind es Menschen, die für Kunst sehr empfänglich sind, wo aber auch fürs Wandern sehr empfänglich sind und sicher auch fürs Religiöse, aber vielleicht nicht immer auf dem direkten, geraden Weg, in dem sie in die Kirche gehen. Das kann ich aber nicht verallgemeinern. Es gibt da allergattige Leute. Ich denke, es sind weitgehend Menschen, die sich nicht wollen, dogmatisch in Lehrsätze vereinnahmen, sondern Menschen, die wirklich das Wandern, sagt das ja, Kunstwanderungen, Kunstwanderwochen, die ich mache, die möchten auf einen Weg gehen, die suchen und wo dann tatsächlich über Kunst, also die alten Bilder haben ja mit den Menschen reden. Darum habe ich auch die Arbeit angefangen, weil ich finde es viel zu wenig, wenn man die wunderbaren Fresken zum Beispiel in der Kirche nur als Kunstdenkmäler anschaut, wie das heute gehandhabt wird, sondern wieder einen Weg suchen, wie können die zu uns heute etwas erzählen, was können sie mir persönlich sagen. Natürlich, man muss zuerst äußerlich so etwas schildern und darstellen, was ist gemeint, aber dann geht es darum, rauszuspüren, den Menschen zu zeigen, was es könnte für ihren Weg bedeutet. Das Schöne daran ist, dass Bilder eben einen grossen, offenen Raum geben. Ich tue die wohl erläutern, sozusagen, wie der Sokrates einmal gesagt hat, das ist eine Hebammenkunst, dass ich die Leute will öffnen dafür, was da drin ist. Aber manchmal sagen dann die Leute, ich kann das nicht behalten. Sag ich, das spielt gar keine Rolle. Sie müssen nur mit dem Bild ins Gespräch kommen. Meine Worte können sie von mir aus jetzt wieder vergessen. Und dann können sie kommunizieren. Und das erlaubt den dauernden Fluss immer wieder ein bisschen neu und anders. Und das finde ich eben, ist für mich auch vom Jesus her gesehen, zum Beispiel vom Abraham im Alten Testament, das Entscheidende vom Glauben ist ein Weg, ist ein Unterwegs, nicht ein Haar, nicht ein Besitz, sondern immer wieder eine Suchbewegung. Und indem wir auch wandern und wenig schauen, pro Tag, eine Kirche vielleicht, manchmal zwei und das eine Woche lang, so gibt's eine Entschleunigung. Und das ist, glaube ich, auch wesentlich für den Weg zu Gott. Ich kann nicht einfach direkt etwas finden, sondern ich muss langsam werden und hören und so weiter.
Unterwegs sein, sich auf die Suche machen, sich mit den Bildern auch konfrontieren. Das ist auch ein sich aufziehen lassen. Und über das reden wir hier im Treffpunkt, auch in der zweiten Stunde. Oben sein und oben runter schauen. Auf sich selber, aber auch, ich sage jetzt mal, auf den Rest der Welt. Wir steigen ganz profan, nicht irgendwo eine Himmelsleiter drauf, sondern ein Hochhaus, das Steckenhaus, bis in den 18. Stock, in der zweiten Stunde auf dieser Seite, unserem Treffpunkt zum Ufer zu Dunstig.
Turn the wider. like it's your best friend, thinking it's an inescapable lens. See the light shining on the wall, it's gonna shine through the nightfall. Can you see the window of hope, shining the light on every problem?
The window of hope,
the final chance that you can solve them. When you think it's over, wanna let go, the faintest voice that I help you, I know. To give up your former life for the window of hope.
The shadow boxing almost every day. Don't you think it's time to put your gloves away? This kind of punishment should be yours.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Okay. In einer sternenklaren Nacht in die Wiese liegen und einfach schauen. Die Flugbahn von einer Bussard verfolgen oder die wunderbaren Szenen von Wolken und Wind bestaunen. Schauen Sie auch öppen auf, so Richtung Himmel. Bis jetzt haben wir uns am Auffahrtstreffpunkt oben abgeschaut. Jetzt schauen wir zusammen auf und fragen, was ist eigentlich hinter dem, was wir sehen, wenn wir aufschauen? Und wir fragen auch Sie, wagen Sie sich eigentlich hoch oben raus oder kommen Sie nur schon beim Gedanken an die Höhe kalte Füße und Schweisshände über? Der Treffpunkt an dem Viertig zum Geniessen. Mein Name ist Ladina Spiess.
In dieser Sensibilità ci lavora in mai. Des mi scorci de so as rot, sein so zai wegen di so. I de scur schau fürs mort, mi scur no batta pü. La prüf ja as mais da. Cool as lamas da mescu. Ce guarde scorda lai, cro din zembă tot in mai. Las forța sunt avent, e las lamas nu jam ven. Alba in dinia, dinia ja mescu. Mescur bata, bata vip per tai. Fal mai in degna, degna de cea mescur. Mescur bata, bata vip per tai. Sportiv, ma ci scrive il motivo. Io trovo te, io amo te, mi scordo che te. Vegna,
Mezgur bata, bata me pertai. Falba in tegna, tegna da cia mezgur. Mezgur bata, bata me pertai.
Es ist 7:07. Heute an der Uffert gehen wir mit Ihnen in der Sendung Treffpunkt höher raus. Und wenn wir immer höher raufgehen, dann kommt irgendwann einmal die Frage, wo ist eigentlich fertig? Vielleicht haben Sie sich das auch schon gefragt, wenn Sie in einer klaren Nacht in den Sternenhimmel raufgeschaut haben und gedacht haben, was kommt eigentlich nachher, nach dem Universum, was ist hinten dran? Mit dieser Frage ist meine Kollegin Simon Hulliger zum Astrophysiker Arnold Benz. Und sie hat erfahren, dass das Universum zwar unglaublich weit ist, aber gleichzeitig auch ganz nah. Es steckt uns wortwörtlich in den Knochen.
Genau. Hättet ihr gedacht, dass wir Sternenstaub in uns tragen? Dass wir das Universum in unserem Körper innen haben? Das ist irgendwie ein zauberhafter Gedanke. Zu dem dann später. Zuerst zur Frage nach der Weite. Die Frage, die die Menschheit gern wieder beschäftigt. Was ist denn eigentlich hinter dem Universum? Was kommt nachher? Irgendwann muss ja fertig sein. Und dann? Der Astronom Arnold Benz hat es mir erklärt.
Das Universum expandiert. Das heisst, es dehnt sich aus. Aber nicht wie eine Granate, wo einfach die Splitter in den Raum rausfliegen. Sondern es ist der Raum selber, der grösser wird. Also der Raum entsteht. Der Raum expandiert wie ein Ballon, den man aufblasen, wo die Oberfläche des Ballons grösser wird. Also wir müssen uns vorstellen, wir leben auf einem Ballon und der wird immer grösser, der wird immer mehr aufblasen, der Raum wird immer grösser. Jetzt kann man nicht fragen, was eigentlich dahinter ist. Natürlich kommt zuerst einmal ein Gebiet, wo wir nie werden sehen, weil der Urknall nicht unendlich lang her ist. Aber was nachher, wie weit das weitergeht, das wissen wir nicht. Das ist einfach ein Horizont. Das ist wie, wenn man würde sagen, bis zu diesem Berg sehen wir, dürfen wir schauen. Und was dahinter kommt, das werden wir nie wissen. Das ist verboten. So sieht es im Universum aus.
Das werden wir nie wissen, sagt der Astrophysiker. Eine verbotene Zone. Das weckt natürlich die Neugier. Was könnte denn dort sein? Vielleicht ein Schlaraffenland oder ein Universum, wo alles spiegelverkehrt ist? Der Naturwissenschaftler Arnold Benz muss die Fantasien abwürgen.
Das werden wir nie wissen, weil keine Information zu uns kann kommen aus diesen Gebieten. Also wir werden es auch nicht können messen, wir werden es nicht können beobachten. Wir können also auch nicht von einem Raum reden, weil in der Physik wird der Raum durch eine Messung bestimmt. Das ist nicht einfach eine philosophische Konstruktion, sondern das ist das, was man misst. Und da gibt es eine Messvorschrift, wie man die Distanz zwischen zwei Körpern misst. Und wenn man nicht messen kann, dann können wir auch nicht vom Raum reden. Also das ist ein verbotenes Gebiet.
Dann verlassen wir die verbotene Zone und konzentrieren wir uns auf das, was man sieht und was man messen kann. Auf unser Universum. Das klingt dem ja schon schwindelerregend riesig und weit weg. Dabei ist es eigentlich ganz nah. Wir sind Teil davon. Wir alle tragen in uns Sternenstaub.
Wenn ich da meine Hand anschaue, dann hat es da Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff drin, Elemente, die nicht im Urknall entstanden sind, sondern in Sternen, in früheren Sternen, wo das dann wieder im Sternenwind rausgekommen ist, die Asche, die Verbrennungsprodukte von der Fusion. Und das heisst, also wir sind ein Teil von dem Universum. Wir sind nicht das Universum ist nicht so weit weg, wie wir immer meinen, sondern das ist eigentlich in uns selber oder wir gehören dazu. Man kann das gar nicht trennen. Also man könnte es vielleicht so sagen, die Menschen sind nicht nur in Afrika entstanden, in einem Wald oder in der Steppe, sondern die haben eine Vorgeschichte gehabt, die eigentlich bis zum Urknall zurückgeht. Also es ist eine ganze Geschichte, die dazu führt, dass wir da auf der Erde leben können. Und das ist eigentlich eine außergewöhnliche Geschichte, eine faszinierende Vergangenheit, bis es so weit kommt, dass dann in einem Wald in Afrika Menschen entstehen können.
Fassen wir zusammen, was nach dem Universum kommt, das wissen wir nicht, weil wir es nie werden messen können. Der Astronom Arnold Benz meint,
dass es einfach dort nichts gibt.
In der Weite ist also nichts. Aber ganz nah, da ist viel. Wir alle, wir tragen die Sterne in uns. Wenn euch also das nächste Mal euer Schatz sagt, ihr seid sein Stern, dann wisst ihr jetzt, wie recht das er hat.
Der Astronom von der ETH Zürich, der Arnold Benz, ist auch zu Gast heute Mittag um eins hier auf deres Eis. Er erzählt, wieso dass er als Wissenschaftler den Dialog mit der Theologie sucht und wo dass er im Universum das Göttliche spürt. Am Eis auf deres Eis. Wir sind aber noch ganz erdig unterwegs. Wir steigen im Treffpunkt in den 18. Stock von einem Hochhaus und schauen von dort oben runter, was es alles zu sehen gibt.
I can't go a day without your face going through my mind. In fact, not a single minute passes without you in it. Your voice, your touch, memories of your love are with me all of the time. Behind, no matter how I try, I can't do the same.
Let me let go, darling. Won't you? I
his badge over me.
Clapton, Knocking on Heaven's Door. 21 Minuten ab 10 Uhr, Auffahrtsdunstag, ein Tag zum Geniessen. Ein Tag vielleicht, um irgendwo auf einen Hügel oder einen Berg zu steigen und oben runter zu schauen. Es gibt aber Leute, die schauen jeden Tag oben runter, ohne dass sie grossen Hügel oder einen Berg drauf müssen. Die nämlich, die zuoberst in einem Block wohnen. Silvia Kernesanci von Bern-Bethlehem ist so jemand. Sie wohnt im 18. Stock und hat einen grandiosen Überblick. Christine Hubacher ist sie für den Treffpunkt letzten August mal besuchen und hat gesehen, wie Silvia Kerne in dem Hochhaus lebt.
Silvia Kern und ihre Söhne leben seit 2 Jahren da. Vorher haben sie in einem anderen Hochhaus gewohnt, aber nur im 9. Stock. Aufgewachsen ist Frau Kerne noch weiter unten.
Sie ist selber bei einem Einfamilienhaus aufgewachsen und ich glaube nicht, dass sie in den 18. Stock gezügelt wäre, weil sie klein war.
Warum?
Ich glaube, ja, wir müssen annähern. Das Gefühl vom Hoch oben wohnen. Es ist schon ein spezielles Gefühl.
an die Höhe muss man sich angewöhnen, besonders auf dem Balkon.
Es gibt Leute, die kommen nicht gerne hierher auf Besuch, weil sie einfach Höhenangst haben. Die weigern sich dann zum Teil auf den Balkon zu gehen oder so. Oder sie bleiben dann immer auf dem Balkon, bleiben sie immer in einem Meter Abstand zum Geländer, bleiben sie dann stehen und schauen einfach nur in die Weite. Also ich denke, wenn man Höhenangst hat, ist es wirklich nicht ideal, da zu wohnen.
Etwa 50 Meter geht es in die Tiefe. Und wer die Tiefe nicht mal verleiden, schaut in die Weite. Und weil man hier oben so viel Himmel hat, sitzt Silvia Kerner, wenn sie Zeit hat, mit oder ohne Besuch, viel auf dem Balkon und schaut dem Wetter zu.
Gestern Abend oder vorgestern Abend hat es so geblitzt. Und dann kann man da so sitzen und kann so schauen. Und dann sieht man da einfach so die Blitze am Himmel. Und es ist schon sehr speziell, finde ich. Oder auch so Abendrotstimmungen, Morgenrotstimmungen, man fängt ab, einfach da hinten einfach alles rot ist, wenn die Sonne untergeht. Und wir wohnen hier zwar hoch und in einer Siedlung mit vielen Leuten, und trotzdem hat man irgendwo eine gewisse Freiheit.
Im Moment ist es sehr ruhig. Ab und zu hört man ein Kind rufen, das Glockenspiel vom Tscharnergut weit über. Man ist zwar hoch oben, aber gleich hat das Leben unten angebunden. Wo fast 400 Menschen zusammenleben, gibt es Geräusche. Ihre Nachbarn links und rechts und oben und unten hat Silvia Kern aber noch nie gehört. Nur ein Geräusch geht durch alles durch.
Einer bohrt. Und dann wisst ihr nicht, wo das ist. Das führt dann zum Nahen auch zu Zwistigkeiten. Wenn der eine ganz fest überzeugt ist, mein Nachbar ist am Bohren, und dem geht die Wüste, sagt dabei, bohrt irgendwie im dritten Stock unten, dann ist das selber manchmal nicht so einfach.
Hier im Hochhaus hat es zwei Gruppen von Leuten.
Es gibt die Leute, und von denen gibt es relativ viele, die eben wirklich am Anfang reingezogen sind, die ihre Kinder hier grossgezogen haben und die 30 und mehr Jahre hier im Haus wohnen. Früher haben sie auch noch so Stockfest gefeiert. Oder wenn sie reinkommen, hat sie ja diesen grossen Raum auf allen Stöcken, so wie ein Aufenthaltsraum, gerade beim Lift. Und in diesen Räumen haben sie den Tisch aufgestellt und haben die noch Stockfeste gefeiert miteinander, also alle Leute.
Die Stockwerkfeste sind Tempi Passati, aber die Altgesessenen haben immer noch Kontakt untereinander. Die andere Gruppe bleibt mehr für sich.
Und die anderen, das sind zum Teil Migranten und Migrantinnen, weil hier auch die Wohnungen sehr günstig waren. Und was auch viel ist, ist ja junge Leute, die halt einfach in der Phase sind, wo sie einfach eine Wohnung brauchen, wo man schlafen kann. Aber man natürlich zwischen 20 und 30 ist man nicht in dieser Phase, dass man die Lehrerleute kennen.
Weil Silvia Kerner schon lange im Quartier wohnt, hat sie beim Einzug schon ein paar Leute kennt. Und durch ihre Arbeit als Sozialdiakonin in der Kirchgemeinde Bethlehem kennt sie sowieso viele Leute, auch hier im Haus. Letzte Weihnachten haben drei junge Frauen, die hier in einer WG zusammenleben, ein Experiment gemacht.
Sie haben im ganzen Haus Zettel aufgehängt und haben gesagt, Weihnachten findet in der WG statt. Und haben das ganze Haus und den ganzen Stock eingeladen zu einem Adventshöck. Und ich hatte das Gefühl, es hat mich wirklich gewundert, ich dachte, das kommt keiner. Und ich dachte, es hat mich wirklich wundert, wie wird in so einem Haus auf so eine Einladung reagiert? Und nachher bin ich gegangen und es war wirklich ganz lustig. Also gekommen sie, zuerst ich, ganz alleine. Und nachher ist der kongolesische Nachbar von ihnen gekommen. Und dann sind noch zwei Herren gekommen, die zusammen sind, die sich zusammen abgesprochen haben, die zwar nicht in der gleichen Wohnung wohnen, aber auch zusammen gesagt haben, wir gehen mal zusammen schauen. Das wäre es gewesen.
Vier von gegen 400 Bewohnerinnen und Bewohner von Kasperstrasse 15 sind gekommen.
Ich habe einfach das Gefühl, wir sind hier in der Schweiz und ich habe das Gefühl, es ist hier in Bethlehem im Hochhaus nicht anders als überall sonst. Es ist ganz schwierig, Leute lernen zu kennen, die Leute sind sehr reserviert und wenn man Glück hat, dann trifft man auf jemanden, der offen ist und herzlich ist und dann kann man mit dem reden und ansonsten tut man ein bisschen Smalltalk und geht wieder raus und fertig.
Also Kontakt unter den Nachbarn gibt es nicht. Der Haufen dafür hat sie eine wunderbare Sicht von ihrer Wohnung vom 18. Stock, Silvia Kerner-Sanchi, die in Bern Bethlehem wohnt. Und sie hat aber gesagt, es hätte Gäste, die gehen gar nicht gerne auf den Balkon raus. Die haben eben Höhenangst und die bleiben immer in einem Abstand von einem Meter zum Balkongeländer stehen. Und wer weiss, vielleicht ist es ihnen jetzt noch schon beim Zuhören ein bisschen heisse Beine gefahren. Nur die Vorstellung, allein im 18. Stock über ein Balkongeländer zu lehnen, das könnte schwierig sein für die einen. Wenn sie nicht schwindelfrei sind, lieber unten bleiben als oben, wie geht es ihnen? Oder haben sie das Gefühl vielleicht auch schon überlisten können? Wir wollen über Höhenangst noch reden, da bei uns im Treffpunkt, wenn man schon oben runterschauen auf 0848 440 222 Höhenangst und wie Sie sie vielleicht überlistet haben, 0848 440 222. Der Treffpunkt ist das auf dieser Seite am Ufer zu Dunstig.
Als Kind habe ich dir bereits vertraut, habe mit dir so manchen Traum ausgebaut. Leicht verspieltes Kinderglück. Du warst da schon mehr für mich, warst meine Sonnenkönigin. Mit 13 dann im Abendlicht, der erste Kuss, und ich dachte, es gibt es nicht. Es war wie ein Flammenmeer. Vielleicht hast du nur gespielt, und für dich war's nur Zeit zu treiben. Doch mich trugst du vor, du machst mich verletzlich. Denn was du bist, macht dich für mich unersetzlich. Durch dich wurde ich verletzlich. Denn das, was du gibst, ist alles für mich und so ehrlich. Verletzlich. Nicht durch was wir sind, verletzlich wie ein Kind. Als ich endlich 20 war, traf ich dich allein in der verrauchten Bar. Ist als wenn's erst gestern war. Ein Drink mit mir und du gingst fort, doch mit dir ging auch ein Teil von mir. Von zwei Jahre später fuhrst du dann im teuren Look locker an den Straßenrand und neben dir ein anderer Mann. Für mich zerbrach in dem Moment der Traum vom wirklich glücklich sein an meiner kleinen Band. Du machst mich verletzlich, denn was du bist, macht dich für mich unersetzlich. Ich wurde dich verletzlich, denn das, was du gibst, ist alles für mich und so ehrlich. Verletzlich, nicht durch was wir sind, verletzlich wie ein Kind. Ewig haben wir uns nicht gesehen, doch du sollst nicht noch einmal vorübergehen. Wir haben uns neu gefunden. Für uns ist es nie zu spät. Das weiß ich jetzt, weil du gerade vor mir stehst. Weil du vor mir stehst. Du machst mich verletzlich. Durch das, was du bist, machst du dich für mich und ersetzt dich. Und ich würde dich verletzen. Gibt, ist alles für mich und so ehrlich. Oh, oh. Verletzt, nicht durch was wir sind, verletzlich wie ein Kind. Oh, yeah. Verletzt, nicht durch was wir sind, verletzlich wie ein Kind.
Alle sind unterwegs Richtung Süden. Also fast alle. 9 Kilometer langen ja noch nicht für die ganze Schweiz. Verkehrsinfo deres von 10.31 Uhr auf der Nord-Süd-Achse. Vor dem Gotthardtunnel in Fahrt Richtung Süden, wie erwähnt, 9 Kilometer Stau. Eine Wartezeit von 1,5 Stunden. Die Autobahneinfahrt Göschenen bleibt gesperrt. Es wird empfohlen, via die A13 Chur San Bernardino auszuweichen. Dann in Richtung Süden weiter bei der Ausreise nach Italien. Stau vor dem Grenzübergang Chiasso Proceda. Aber auch auf der Ausweichsroute muss man Geduld haben. A13 Richtung Bellinzona zwischen Chur Süd und Reichenau. Stockender Verkehr.
some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Das ist Gruppe Toto mit Afrika. 6 Minuten über den halben Elfen ist es. Von oben runter schauen in unserem Treffpunkt an dem Ufer. Das Dunstig von oben runter schauen, das ist wunderschön. Es gibt aber Leute, denen fährt es heiss und kalt die Beine, wenn sie nur schon daran denken, dass sie von irgendwo hoch oben runter schauen müssen. Und zum Beispiel von einem Balkongeländer oben runter. Therese Mattis aus Önsingen hat uns ein Mail geschrieben. Und sie hat geschrieben, dass es eigentlich eine Freude sei, immer wieder oben runter zu schauen, nur nicht von einem Ort mitten in steilen Abhängen oder Felsen und auch nicht von Kirchtürmen. Das hätte einfach so das Gefühl, das sei fast zwanghaft, das sei mit Tiefe Welle ziehen, so nach dem Motto: Der Untergrund hat Jahrtausende gehalten, aber jetzt, wo ich da stehe, stürzt er sicher ein. Höhenangst, nicht nur Frau Mattis kennt das, sondern auch die Frau Bidu aus Basel, und sie haben jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Bidu.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Höhenangst ist auch etwas, was Sie überwunden haben in der Zwischenzeit, aber sagen Sie, wie hat es sich ausgewirkt, was Sie noch Höhenangst gehabt haben?
Also ich bin zum Beispiel auf einem Turm, oder auf einem Turm bin ich auf allen Vieren offen. Vor lauter Angst. Und schon das Aufwärts gehen und das Abwärts gehen auch. Und da oben stehen, habe ich dann das Gefühl gehabt, es kräuselt so den Rücken ab und die Beine sacken mir weg.
Und es schwankt alles ein bisschen?
Ja, und es ist mir sogar fast ein bisschen schlecht geworden.
Frau Bidu, wieso haben Sie es denn gleich gewagt, immer raufzugehen? Jetzt gerade aufs Basler Münster zum Beispiel?
Weg der Kinder. stimmt.
Ah, da bleibt dann fast nichts anderes übrig.
Ja, genau.
Jetzt nimmt uns aber Wunder, wie Sie es dann überwunden haben. Heute haben Sie die Höhenangst nicht mehr?
Nein, also mein Mann ist invalid geworden und wir haben eine Wohnung gebucht mit Lift und haben dann dort nur gerade etwas im 13. Stock gefunden. Und zuerst bin ich gar nicht auf die Terrasse und nachher bin ich dann raus und habe, weil ich das einmal gehört habe, einfach in die Weite geschaut. Mhm. Und zwar habe ich auf den Wartenberg gesehen, wo ich aufgewachsen bin. Und in die Weite ist es gegangen.
Das ist bei Muttenz?
Das ist bei Muttenz, ja. Dann habe ich einfach in die Weite geschaut und das habe ich dann immer so gehandhabt. Und dann habe ich einmal, und das ist immer gegangen, und dann habe ich einmal unten etwas gehört und habe dann runtergeschaut und dann habe ich gemerkt, das macht man gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, Jesus Gott, jetzt bin ich 60, dort mal gesehen, und jetzt habe ich das können überwinden. Wenn man älter ist und kann das noch überwinden, das hat mich so gefreut, dass ich gerade einen Luftsprung gemacht habe.
Frau Bidou, haben Sie so unterzwischen wieder mal probiert aufs Münster rauf?
Nein, da bin ich jetzt nicht mehr, aber auf dem Turm im Bar Rouge da in Basel, mhm, ich weiß jetzt nicht, wie der gerade heisst, aber da bin ich offen und hat man, da ist also noch viel höher als der 13. Stock.
Null Problem gewesen.
Ja, 50 Stück hat er, glaube
ich. Unglaublich. Frau Bidou, ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. So kann man ja Höhenangst überwinden, ja, indem dass man einfach irgendwo in wie viel? Den 13. Stock zügelt.
Im 13. ist auch recht hoch und einfach in die Weite schauen. Und dann nicht gerade sofort runterschauen, sondern das, sagen wir, vielleicht 10-mal so handhaben. Und dann kann man ja mal vorsichtig probieren, runterschauen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Bidou, und wünsche Ihnen einen schönen Uferzdunstig.
Ja,
machen Sie es gut.
Ebenfalls. Ade,
Ade, Frau Bidou. Frau Bidou im 13. Stock zu Basel, der Heinz Burkhalter im 12. Stock zu Basel. Sind ihr gerade noch Nachbarn? Kennen Sie Frau Bidou, Herr Burkhalter?
Nein, ich wohne also nicht mehr.
Ah, Sie wohnen nicht mehr dort.
Seither wohne ich hier in einem Einfamilienhaus und das ist also nicht mehr aktuell jetzt.
Sie sind ja einer, der nicht Höhenangst hat. Also Sie sind schwindelfrei, aber das hat dann auch eine besondere Geschichte mit sich gebracht.
Eine ganz besondere Geschichte, ja. Also die Nachbarin ist verzweifelt im Gang rausgestanden, 12. Stock, und hat da, alle Leute haben natürlich bekommen, zugelost, sie wollen verreisen, sie hat davon packen und der Kleine ist drinnen gewesen und hat den Schlüssel gedrückt, der Schlüssel ist innen eingesteckt gewesen, den hat er gedrückt, aber kann nicht mehr zurück oder findet es nicht mehr. Auf alle Fälle hat sie gesagt, was soll ich machen, und Schlüsseldienst, und ja, das geht lang, und dann bin ich gerade heimgekommen, meine Frau erzählt mir das, sag ja, ich kann nochmal. Und dann habe ich geschaut bei jemandem, der nebenan gerade die Wohnung hatte. Und dort konnte ich mit einem Fenster raus können, und über eine Länge zu ihnen. Und habe dort, zum Glück war das Fenster offen gewesen dort. Und dann konnte ich ihnen ablängen und ihn nicht mehr heben. Und dann natürlich mussten die Beine gehen über und bei ihnen geschlafen. Und habe dann können, bei diesem Beruf vorbei. Und
im 12. Stock, Herr Burkhalter.
Ja,
im 12. Stock. Ja. Man sieht es nicht, aber wenn man jetzt in die Webcam schaut, ich habe ein riesiges Schild auf und auf dem Schild steht nicht zur Nachahmung empfohlen.
Das würde ich auch sagen, ja.
Also, wie sind Sie dazu gekommen? Also ich meine, haben Sie gedacht, ja, jetzt gehe ich einfach mal schauen, das ist die einzige Chance.
Ja, ja. Also ich hatte auch Seil gehabt bei ihm dort. Ich habe Seilen und meine Frau auch. Und wenn wir im 12. Stock gewohnt sind, habe ich gesagt, wenn es mal brennt, ich nehme das Seil da in die Wohnung offen und dann können beide abseilen, ist kein Problem. Auf alle Fälle, wenn wir da nicht Helden tot sterben da oben. Aber da hatte ich also auch, wenn jetzt, gut, meine Frau hätte mich da nicht können sichern für das, aber wenn jetzt jemand da gewesen wäre, hätte ich mich noch sichern für einen rein, nicht? Aber es ist dann also gegangen.
Also Sie haben das Seil daheim und ich nehme jetzt mal an, dass Sie ein Bergfloh sind. Sonst hat man ja nicht unbedingt ein Bergseil in der Wohnung, oder?
Ja, ja, natürlich. Wir haben da Haufen Klettereien gemacht in der ganzen Schweiz, ja.
Sind Sie auch schon auf dem Aletschhorn gewesen?
bin ich auch einmal gesehen, ja. Also sehr jetzt schön. Bin ich 82, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich bin auch selber mal jetzt schon gesehen.
Weil wir werden nachher gerade noch mit einer Gruppe telefonieren, wo richtig Aletschhorn unterwegs ist, weil Bergführer und eben so Leute, die gerne in den Bergen unterwegs sind, die sollten ja schon fast zwingend schwindelfrei sein, genau wie Sie, Herr Burkhalter, Ihnen aber einfach einmal zuerst einen schönen Viertag geniessen Sie es.
Dankeschön, ja.
Auf Wiederhören, Adi Herr Burkhalter. Schwindelfrei, Bergführer, ganz klar, die mühen fast. Und eben, die sind jetzt unterwegs, eine Gruppe Richtung Aletschhorn. Mal schauen, ob wir Handyempfang haben und ob wir es verwünschen auf dem Weg rauf, um nachher so richtig schön runterzuschauen. 18 Minuten vor den 11 ist es. Da kommt der Neil Diamond mit «Sweet Caroline».
Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, and when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Vor den Elfen ist es Uferzdunstig. Es sind sicher heute ein Haufen Wanderer unterwegs bei dem Prachtwetter. Und die Wanderer und Bergsteiger kennen das bestens. Wer oben runter schauen will, der muss sich's unten rauf zuerst einmal verdienen. Aber für den Blick vom Gipfel, da lohnt sich Schweiß und vor allem auch der Muskelkater am nächsten Tag. Unterwegs Richtung Gipfel, konkret Richtung Aletschhorn, ist eine Gruppe von der Bergschule Bergpunkt. Und zwar mit Ski und Fell. Und mit dabei ist auch der Bergführer, der Thomas Dörja. Ihn habe ich jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Dörja.
Guten Morgen.
Ihr seid eine Gruppe von 12 Leuten, 8 Gäste, 4 Bergführer, die unterwegs sind. Wie gut kommt ihr vorwärts?
Ja, wir kommen sehr gut vorwärts. Es hat
in der Nacht noch ganz ein bisschen geschneit und es hat so ein bisschen 2-3 cm weißen Zucker auf dem Weg. Wir sind noch nicht ganz bei den Schneegrenzen oben, das heisst, wir müssen zuerst, also die Skier ein Stückchen tragen, bis wir nachher die Fell montieren können. Aber man hat eine super Aussicht und es ist ein Prachtstag und das beflügelt natürlich so auf so einem Hüttenaufstieg.
Und wenn man die Schneegrenze noch nicht ganz erreicht hat, dann ist man auch noch weit vom Aletschhorn weg, 4135 Meter hoch ist das Horn. Wann gehen wir dort rauf?
Ja, voraussichtlich gehen wir am Samstagmorgen. Gerade jetzt, so der Frühling ja auch immer so ein bisschen Aprilwetter ist, gibt es wieder ein Prachtstag wie heute und dann wieder ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und so wie es jetzt aussieht, ist heute ein super Tag für den Hüttenaufstieg. Und am Samstagmorgen nachher nochmal ein bisschen wieder ein gutes Fenster, um so einen Gipfel in Angriff zu nehmen.
Das ist ja immer so eine Sache auch als Bergführer, oder? Man muss es ja auch abschätzen vom Wetter her, dann ist man unterwegs, muss vielleicht umkehren, kommt zwar eventuell auf dem Gipfel an, sieht aber nichts, kann nicht oben runterschauen. Ist das nicht manchmal auch ein Frust?
Ja, manchmal ist das vielleicht ein Frust, vielleicht gerade auf Touren, wo man vor allem auch wegen der Aussicht offen geht, aber es gibt ja auch grosse Gipfel, wo man einfach sagt, dort mal oben stehen, das ist so besonders und das ist das grosse Ziel. Und wenn man nachher in einer Wolke steht, gerade so manchmal im Sommer, am Nachmittag auf einem 4000er, dann ist das nicht so, so schlimm.
Auf wie manchem Gipfel sind Sie schon gewesen? Haben Sie es gezählt?
Puh, das ist eine gute Frage. Nein, das habe ich nicht gezählt. Ich weiss, dass ich auf ein paar Gipfel jetzt schon 20 oder 30 Mal gesehen bin, aber alle Gipfel zusammen, nein, das zähle ich nicht.
Was fasziniert Sie denn so, dass Sie es immer wieder gegen rauf zieht?
Ja, ich finde das Bergsteigen einfach wirklich eine tolle Herausforderung, weil es so viele Sachen zusammenkommen, dass es eine schöne Tour gibt. Also es hat irgendwie so die taktischen Aspekte, wie geht man, wie macht man es. Es hat auch sportliche Aspekte mit den Händen klettern oder mit den Beinen einfach die Höhenmeter laufen. Und es hat aber auch so das Emotionale und das mit den Gruppen, also einfach die Freude, die entsteht, wenn man vielleicht ganz lange an etwas anschafft und nachher klappt. Und ich glaube, die Mischung, die finde ich einmalig und die fasziniert mich sehr.
Das erhabene Gefühl, dann oben zu stehen, oben runterzuschauen, das Tal weit unter sich zu lassen. Wir haben im Laufe dieser Sendung von dieser Seishörerinnen und Hörer gehört, was es für sie auch bedeutet. Zum Teil schon fast eine religiöse Erfahrung auch. Wie fest ist es für sie Seelenhygiene, wenn sie so auf einem Gipfel stehen?
Ja, Seelenhygiene. Für mich ist es sicher oft etwas sehr Klärendes, einfach das Unterwegssein. Weil man doch eigentlich wenig Sachen macht, aber sich völlig auf die konzentriert. Also ich denke stundenlang einfach sich vor allem aufs Laufen konzentrieren, gerade vielleicht wenn es ein steiler Eishang ist mit den Steigeisen. Das ist für mich wirklich fast wie Meditation. Und ich weiss, das linke Bein, das rechte Bein und dazu noch regelmäßig atmen. Mhm. Und andere Sachen sind halt, dass die Welt da oben eine sehr einfache Welt ist und dass man tut laufen, dass man schlafen tut, man tut essen und mit Leuten irgendwie schauen, dass man die Gipfel erreicht. Und ich denke, das ist für mich vor allem das Faszinierende, dass es sehr einfach ist und man eigentlich auf ein paar wichtige Dinge reduziert.
Kein Lärm, keine E-Mails beantworten, all das, was im Alltag einem sonst schon auf Trab haltet.
Ja, und man hat, ich denke, auch sehr viel, man kann sehr viel selber bestimmen, also man kann das Tempo wählen, man kann die Route wählen, man ist nicht vielleicht, wie schon im Alltag, auch von anderen Leuten, die das Tempo vorgeben, das hat hier oben viel, viel weniger, vielleicht einmal das Wetter, wo man ein bisschen muss passieren, aber sonst kann man eigentlich sich den Tag wirklich so gestalten, wie man will.
Thomas Dörja, ein bisschen Neid kommt jetzt gerade auf bei mir, wenn ich daran denke, ihr unterwegs in der Gruppe von 12 Leuten Richtung Aletsch. Heute wenigstens anfangen mal und am Samstag dann aufs Aletschhorn. Eine ganz gute Tour, haben Sorge und kommen gesund wieder runter. Merci vielmals.
Vielen Dank auch. Schönen Gruß ins Tal.
Danke. Ja. Thomas Dörja war das mit der Gruppe von der Bergschule Bergpunkt unterwegs Richtung Aletschhorn. Und am Samstag können Sie dann von oben runterschauen.
Adorateur de la bégame, un orchiste sans emblème.
pas de ce supplément d'âme, servi le fat au temps, proposé aux tartes à la crème, et c'est pour qu'on toquait tes brumes, célibataire sur un tandem, bigame qui s'assume, 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 cinéma, cinéma, oh, on se fait tous du cinéma. Cinéma, cinéma, oh, on se fait tous du cinéma. Stack, stack, no stack, stack, no stack, no stack, stack, no stack, no stack, stack, no 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 on se fait tous du cinéma. Cinéma, cinéma, oh, on se fait tous du cinéma. Instituteur de décorum, je m'en foutais sur toute la gamme. Innocent de la terre des hommes, fonctionnaire du drame, danseur insouciant dans les booms, triste poseur de chrysanthème, convaincu de la balle doum doum. Étranger qui s'aime, étranger qui s'aime, qui s'aime, étranger qui s'aime. Étranger qui s'aime, qui s'aime, étranger qui s'aime. Cinéma, cinéma, oh, on se fait tous du cinéma. Cinéma, cinéma, oh, on se fait tous du cinéma.
Cinéma, 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 cinéma.
Enzo Enzo mit Cinema, Cinema. Es ist 5 Minuten vor den 11. Das war der Treffpunkt von oben runter zum Auffahrtsdunstig. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz vergnüglichen Auffahrtsdunstig. Adi Küpfer übernimmt nachher. Es geht im Ratgeber um Spinat Ricotta Gnocchi. Die sind nicht nur fein, die sind auch zum Lachen.
Das würde jetzt... Das würde ich jetzt wirklich nicht empfehlen.
Wieso, dass unsere Ratgeberköchin Maya Brunner so hat müssen lachen, wo es um Spinat Ricotta Gnocchi gegangen ist, das erfahren Sie im Ratgeber nach den 11 Nachrichten.
Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.